Ich lese uns den Predigttext aus 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Amen.
Heute beginnen wir mit einem Gedankenexperiment. Angenommen, Sie wären heute am Eingang Folgendes gefragt worden. Für wie reich halten Sie sich eigentlich? Und weiter angenommen, man hätte Ihnen dann einen Fragebogen vorgelegt mit einer Skala von 1 bis 10. Also 1 steht für sehr arm und 10 für sehr reich. An welcher Stelle hätten Sie Ihr Kreuz gemacht? Ganz spontan. Was würden Sie sagen? Sind Sie arm oder sind Sie reich? Wahrscheinlich werden Sie meine Frage jetzt innerlich mit einer Gegenfrage kontern und sagen, also arm oder reich, in welcher Hinsicht bitte? Reich oder arm an Geld, reich oder arm an Glück, an Kindern, an Hoffnungen, an Sorgen? Welcher Reichtum macht wirklich reich? Welchen Reichtum sollte man anstreben? Der Dichter Goethe hat formuliert, Zitat, der wahre Reichtum bestünde also in dem Besitz solcher Güter, welche man zeitlebens behalten, welche man zeitlebens genießen und an deren Genuss man sich bei immer mehr vermehrten Kenntnissen immer mehr erfreuen könnte. So konnte nur Goethe formulieren. Aber Sie haben es vielleicht gemerkt, zwischen den Zeilen hört man schon die Skepsis heraus. Weil ja an allen Gütern, die er zeitlebens behalten und zeitlebens genießen will, ja auch der Zahn der Zeit nagt. Was kann man schon zeitlebens behalten? Was ist wirklich arm und wer ist wirklich reich? Und Weihnachten, worauf wir jetzt zugehen, wirbelt unsere Vorstellung von arm und reich dann noch mehr durcheinander, weil Weihnachten behauptet, Gott wurde arm. Gott wurde arm. Können Sie das denken? Also wie immer man sich Gott vorstellt, vorausgesetzt natürlich, dass es ihn gibt. Aber wie immer man sich Gott vorstellt, dann doch wohl eher als allmächtig, allwissend, heilig, unvergänglich, allgegenwärtig, alles sehend. Und das stimmt ja auch. Also die entscheidende Urkunde, die uns sichere Informationen über Gott gibt, die Bibel, die sagt das mit großer Deutlichkeit an vielen Stellen, auf vielen Seiten, dass Gott allmächtig, allwissend, heilig, unvergänglich, allgegenwärtig ist. Ja, ja. Aber dann kommt Weihnachten und das steht ja auch in der Bibel. Und Weihnachten beginnt dann damit, dass Gott arm wird. Und die Frage ist, was bewirkt das für unsere Vorstellung von arm und reich? Das Motto über dieser Predigt, Sie haben es eben schon gehört in der Lesung, steht beim Apostel Paulus im Neuen Testament, im zweiten Brief, den er an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, einer griechischen Hafenstadt. Und Sie finden diesen entscheidenden Vers auch auf Ihrem gelben Gottesdienstblatt vor sich. Ich lese ihn nochmal vor, damit wir ihn alle vor Augen und in den Ohren haben. Da schreibt Paulus den Christen in Korinth, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Alles klar? Also, wenn Jesus nur ein besonderer Mensch gewesen wäre, ein besonders edler Mensch vielleicht, dann würde uns dieser Satz heute keine Probleme bereiten. Denn das hat es ja immer mal gegeben, dass besonders nachdenkliche, besonders tiefgründige Leute sich freiwillig für ein Leben in Armut entschieden haben. Denken Sie etwa an das Mittelalter, die Bettelorden, die Bettelmönche, die ganz bewusst sagten, wir wollen alle äußere Ablenkung von uns fernhalten. Und die haben ja auch in der Wissenschaft zum Beispiel teilweise ganz erstaunliche Leistungen vollbringen können. Sie verstanden Armut als Schutz gegen Ablenkung und Zerstreuung. Oder dann im 13. Jahrhundert Franz von Assisi, der Stifter des Franziskanerordens, den es ja immer noch gibt. Auch eine interessante Lebensgeschichte. Nach einer verwöhnten Jugend, als Sohn eines wohlhabenden Tuchhändlers, kam Franziskus in einer Lebenskrise, durch eine Krankheit ausgelöst worden war, kam er zu dieser Einsicht, ich muss mich von all dem trennen. Ich muss hinausgehen aus der Welt, wie er das nannte. Nur dann werde ich ein wirklich erfülltes, ein wirklich sinnreiches, ein wirklich glückliches Leben haben. Und er sagt einmal, seit ich die heilige Armut als meine Gemahlin, meine Freude und als meinen geistigen und körperlichen Schatz gewählt habe, fühlte ich die größte Scham, wenn ich jemanden finde, der noch ärmer ist als ich. Also der schämte sich immer, wenn er jemanden fand, der noch ärmer war. Ist auch eine Lebensperspektive. Wie gesagt, solche Leute hat es immer gegeben. Und wenn Jesus nur ein religiöser Mensch wäre, dann wäre Jesus nur ein weiteres Beispiel für diese Armutsapostel. Und dann wäre dieser Satz von Paulus auch nicht weiter aufregend. Jesus Christus, obwohl er reich war, wurde arm. Aber was diesen Satz so anstößig macht und weshalb wir ein bisschen länger darüber nachdenken müssen heute Morgen, ist dieses, dass Paulus bei diesem Satz davon ausgeht, und jetzt kommt's, dass Jesus Gott ist. Verstehen Sie, das macht den Satz so anstößig. Das sieht man zum Beispiel in einer ganz ähnlichen Formulierung, die Paulus an eine andere Gemeinde, nämlich in Philippi, geschrieben hat, im Philipperbrief Kapitel 2. Da sagt er das ganz ähnlich über Jesus. Er erhielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, Philipper 2, Vers 6, sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung wurde er als ein Mensch gefunden. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Also hier geht es um Gott, der sich in dieser Weise arm macht, dass er in diese Welt kommt. Und natürlich fragen wir, wie kann das sein? Wie soll man das zusammenbringen? Gott und Mensch, Armut und Reichtum. Und andere halten vielleicht dagegen und sagen, naja, ist das denn so wichtig? Kann man diese Frage nicht den Theologen und den Philosophen überlassen? Es sind ja auch regalweise Bücher über diese Frage geschrieben worden, wie denn Gottes Armut und Gottes Reichtum zusammengehören. Kann man sich das nicht sparen? Ist das ein Thema für uns? Was hängt schon davon ab? Aber stopp, sagt Paulus. Und damit heizt er die Diskussion noch weiter an. So schnell sind wir damit nicht fertig. Denn hört her, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Gottes Armut und eurem Reichtum, unserem Reichtum. Hier steht's doch. Denn ihr kennt ja die Gnaden des Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Das steht schwarz auf weiß. Dass Gottes Armut mit uns zu tun hat und dass darin ein ganz geheimnisvolles Potenzial liegt, dass es einen erstaunlichen Zusammenhang gibt zwischen Gottes Armut und ihrem Reichtum. Ganz schön verwirrend. Also nochmal, was ist arm und was ist reich? Möglicherweise beneiden Sie andere Leute um ihr Geld oder um ihr riesiges Haus oder was auch immer. Vielleicht ist das ja so. Vielleicht haben Sie bestimmte Leute vor Augen und sagen, immer wenn ich das sehe, dann kommt es in mir hoch. Aber vielleicht sagt der, den Sie so beneiden, ich würde mein ganzes Geld hergeben, wenn ich so nette Kinder hätte wie der. Oder ich würde mein ganzes Geld hergeben, wenn ich nicht diese verborgene Krankheit mit mir rumschleppen müsste. Oder ich würde mein ganzes Geld hergeben, wenn nicht diese eine bestimmte Situation damals vor 6 Jahren in meinem Leben passiert wäre und ich kriege sie nicht mehr aus dem Kopf. Ich würde mein ganzes Geld dafür geben. Was ist arm, was ist reich? Als Steve Jobs, der Mitbegründer von Apple, 2011 im Alter von nur 56 Jahren starb. Da hätte er bestimmt sein ganzes Vermögen hergegeben für ein paar Jahre mehr Leben. 6 Jahre vorher hatte er beim Uni-Vortrag in Stanton gesagt, keiner will sterben, keiner will sterben. Also wer beneidet hier wen? Und welche Art von Reichtum ist wirklich erstrebenswert? Lassen Sie mich versuchen, in den nächsten Minuten etwas Ordnung in diese Fragen zu bringen, indem ich Ihnen aus der Perspektive der Bibel und vor allem unseres Paulus-Verses und einiger anderer Verse, 3 Leitsätze vorlegen. 3 Leitsätze verbunden mit einer Frage, die nur Sie beantworten können. Nämlich, ob diese 3 Leitsätze etwas an Ihrem Leben ändern können. Der 1. Leitsatz fasst eigentlich nur nochmal zusammen, was ich eben schon zu zeigen versuchte. Viele Reiche sind arm. Das ist der 1. Leitsatz, wenn Sie mitschreiben wollen. Erstens, viele Reiche sind arm. Jesus hat das im Evangelium ganz deutlich gesagt, zum Beispiel Markus Evangelium, Kapitel 8, Vers 36. Da sagt Jesus, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, also wenn er allen Reichtum zusammenklaubte und nehme dabei doch Schaden an seiner Seele. Also, und bliebe in seinem Inneren arm und bliebe in seinem Herzen leer. Was nützt ihm, wenn er die ganze Welt gewönne? Und Jesus hat dieses Prinzip verdeutlicht durch eine Beispielgeschichte von einem reichen Landwirt. Von einem reichen Landwirt, der eine großartige Ernte eingefahren hat. Im Lukas-Evangelium steht das. Klammer auf, Jesus hat diese Geschichte übrigens anlässlich eines Erbstreites erzählt. Da haben sich Leute um ihr Erbe gekloppt und Jesus hat ihnen dann diese Geschichte erzählt. Und nachdem er wieder diese super Ernte eingefahren hat, baut er große Scheunen und sagt, so jetzt ist mein Leben sicher. Jetzt habe ich alles in trockenen Tüchern. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und Dann wird ihm gesagt, du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und was nützt dir dann dein ganzer Plunder? Und Jesus formuliert als Fazit, so geht es dem, der Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Da kommt ja wieder dieser Begriff. Was heißt es, reich zu sein bei Gott? Und wir müssen verstehen, das ist kein Problem aus biblischen Zeiten, sondern dieses Problem ist heute nicht minder akut. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch an den Skandal um den Topmanager Thomas Mittelhoff. Das war 2014. Da wurde Mittelhoff wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Eine ganz dramatische Geschichte. Er hat darüber berichtet in diesem Buch A115, der Sturz. Also A115 war die Zelle, wo er in Untersuchungshaft saß. Mittelhoff war Chef gewesen von Bertelsmann und dann später von Karstadt und Quelle, das er zu Arcandor umbenannt hatte. Er galt als besonders erfolgreich, aber auch als besonders extravagant. Er bewohnte in Bielefeld eine Villa mit 8 Bädern. Er flog mit dem Hubschrauber manchmal in die Firmenzentrale zur Arbeit, morgens mal so kurz von Bielefeld nach Essen mit dem Hubschrauber. Und er schreibt, und er sagt das auch in Interviews, er definierte sich immer über seinen Reichtum. Und er war wie getrieben von der Gier, die schließlich Macht über ihn gewann. In einem Interview formuliert er es so, aber wenn man im finanziellen Überfluss lebt, kommen auch immer neue Ideen. Zum Beispiel kaufte ich mir eine mehrere Millionen teure Yacht. Dann war ich einmal draufgegangen und war ratlos. Die Yacht hat mich nicht glücklich gemacht. Ich war plötzlich rastlos und konnte die Yacht nicht mehr genießen. Heute fahre ich mit dem Fahrrad durch Hamburg und nehme mir alles bewusst wahr. Und dann wird plötzlich gegen ihn ermittelt, wegen Steuerhinterziehung und Untreue. Und er denkt, das Ganze wird selbstverständlich gut ausgehen. Hat wohl auch, so wie er das zumindest schildert, ein ziemlich gutes Gewissen in der Sache. Und wieder alle Erwartungen findet er sich am Abend des Tages der Urteilsverkündung, nämlich am 14. November 2014, in der Untersuchungshaft wieder. Und dann beginnt eine schlimme Zeit für ihn in Zelle A115. Und in dieser Zelle dort wird er aber gezwungen, sein Leben auf den Prüfstand zu stellen. Und plötzlich merkt er, was er dann so formuliert: Ich habe über einen langen Zeitraum meines Berufslebens nur eine Rolle gespielt, die Rolle des international agierenden Managers. Eine Rolle, von der mir in A115 bewusst geworden ist, dass ich sie zumeist sehr selbstverliebt ausgefüllt habe. Eine Rolle, die ich aber auch zunehmend hasste, weil ich spürte, dass ich innerlich immer leerer wurde. Und in der Abgeschiedenheit meiner Zelle erkannte ich, was ich geworden war: ein Narzisst, also jemand, der total selbstbezogen ist, der in vielerlei Hinsicht hedonistisch bestimmt war, also nur sein eigenes Vergnügen suchte. Ich suchte wie ein Abhängiger die Anerkennung der Medien, den Zuspruch des Mentors. In meiner Zelle war mir alles genommen. Und dennoch fühlte ich mich nicht so leer wie zuvor in den Zeiten materieller Fülle. Und dann fängt er an, nach Gott zu fragen. Er erinnert sich an bestimmte Situationen aus seiner Kindheit. Er lässt sich eine Bibel geben, die immerhin darf er bekommen. Und auf der letzten Seite dieses Lebensberichts oder dieses Lebenszwischenberichts sagt er dann: Ich danke Gott, dass er mich hierher geführt und mir die Augen geöffnet hat, damit ich meine Fehler erkennen konnte. Ein Paradebeispiel dafür, was Jesus in Markus 8, Vers 36 sagt: Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme dabei doch Schaden an seiner Seele? Die Bibel sagt übrigens nicht, das will ich auch gleich hinzufügen, dass Geld, das materielle Reichtum, das Erfolg automatisch und in jedem Fall unglücklich machen muss. Das sagt die Bibel nicht. Es gibt auch andere Fälle, von einem werde ich zum Schluss berichten, aber so viel ist klar: Geld oder materieller Besitz oder besondere Ehre oder Talent oder was auch immer, es kann für sich genommen nicht glücklich machen. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Es kann für sich genommen kein Herz wirklich ausfüllen, weil wir uns das, was wir wirklich brauchen, für kein Geld verdienen können. Noch ein weiteres Beispiel, nur um das zu erhärten. Vor einigen Jahren drehte die BBC eine Art Dokumentarfilm über Jean-Paul Getty, gestorben 1976. Es gibt so eine ganze Reihe: Getty der Erste, Getty der Zweite, Getty der Dritte. Das war Getty der Erste, ein Öltycoon, der galt seinerzeit als der reichste Mensch auf dem Globus mit mehr als 1,5 Milliarden Dollar, immerhin. Und der Titel dieser BBC-Dokumentation lautete Der arme Milliardär. Und dort wird Getty geschildert, wie er durch sein riesiges Anwesen geht. Ein alter Mann mit abgerichteten Wachhunden schleicht durch die Parks, durch die riesigen Räume seines Schlosses. Er hat ein fast unbewegliches Gesicht, über das nur hin und wieder ein verzerrtes Lächeln huscht. Und an seinen Augen sieht man, dass er keine Hoffnung hat. 5-mal war Paul Getty verheiratet. Seine Frauen haben ihn alle verlassen. Ein unglücklicher Mann, der alles hat und doch möglicherweise nichts. Das ist also unser erster Leitsatz, wenn Sie so wollen. Viele Reiche sind arm. Und nun könnte uns ein Blick auf unser Konto vorschnell erleichtern. Können Sie ja Ihre Kontoauszüge vielleicht auf dem Rückweg mitnehmen, von der Bank abholen, aber holen Sie wahrscheinlich sowieso eher online ab. Aber wenn das so wäre, hätten wir die Pointe von Jesu liebevoller Warnung noch nicht erfasst. Denn wenn wir uns nicht auf unser Vermögen verlassen, vielleicht weil es dazu nicht taugt, um glücklich zu werden und Sicherheit zu finden, wo liegt dann stattdessen unser Reichtum? Wodurch definieren wir dann unseren Wert, wenn schon nicht durch 8 Bäder? Vielleicht fahren Sie ja mit der U-Bahn zur Arbeit, statt mit dem Hubschrauber zu fliegen. Aber nach welcher Form von Reichtum streben Sie stattdessen? Oder mal andersrum gefragt, worin finde ich meine Sicherheit und woran machen Sie Ihren Sinn und Ihr Glück fest? An einer heilen, tollen Familie? An einem zuverlässigen Freundeskreis? Wie haltbar ist das? Wie lange hält das? Denken wir nochmal an Goethe, ne? Der wahre Reichtum, wenn man das zeitlebens behalten kann, zeitlebens genießen. Ja, viele Reiche sind arm, aber die Frage ist, gilt das nicht für jede Form von Reichtum? Die Bibel betreibt keinen Klassenkampf, das muss man ganz deutlich sagen. Die Bibel behandelt alle Menschen gleich. Und die Bibel, wenn man genau hinschaut, stellt uns allen eine Diagnose aus, die wir in unserem Herzen sowieso ahnen. Der Prophet Jesaja hat sie formuliert im Alten Testament, 700 Jahre vor Christus. Da sagt er in Jesaja 40, alles Fleisch, das heißt alles menschliche Leben, ist wie Gras. Und alle seine Anmut wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Jesaja 40. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Das ist die alttestamentliche Version von was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt. Viele Reiche sind arm und man müsste diesen ersten Leitsatz noch radikaler formulieren. Aller Reichtum endet früher oder später in Armut. Aller Reichtum. Aber nun sind Sie heute Morgen natürlich nicht hergekommen, um das zu hören. Das hilft uns ja auch noch nicht viel, wenn wir verstehen, worauf wir uns nicht verlassen können. Das ist schon ganz gut, das nüchtern im Blick zu haben. Aber es hilft uns noch nicht viel. Und gerade hier setzt jetzt die Bibel an. Gerade hier setzt auch Paulus an und er sagt, Leute, es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Gott ist nicht wie ein Arzt, der uns eine schonungslose Diagnose stellt und dann sagt, es tut mir leid, ich kann nichts mehr für Sie tun. Wir haben kein scharfes Schwert mehr. Ich kann nichts mehr machen. Es tut mir leid. So macht Gott das nicht, sondern Gott hat etwas dagegen nicht nur gesagt, sondern getan. Und jetzt kommt Weihnachten ins Spiel. Aber der Weg, den Gott beschritten hat, der war erstmal sehr unkonventionell. Er funktionierte nämlich darüber, dass Gott selbst arm geworden ist. Und das ist unser zweiter Leitsatz. Also der erste Leitsatz lautet, viele Reiche sind arm. Oder wir müssen radikaler sagen, jeglicher Reichtum endet irgendwann in Armut. Und der zweite Leitsatz lautet, Gott wurde arm. Und damit sind wir jetzt bei unserem Vers wieder angekommen vom Apostel Paulus, den wir jetzt versuchen müssen zu knacken. Wo Paulus sagt, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass obwohl er reich war, um euretwillen er arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Sie haben vielleicht davon gehört, dass Gott sein Erscheinen in dieser Welt ja Jahrhunderte vorher schon durch die Propheten angekündigt hatte. Einige dieser Prophetenworte haben wir ja gehört. Dabei hat Gott sich ziemlich festgelegt. Er hat durch Micha gesagt, Bethlehem wird der Geburtsort sein. Er hat durch Sacharja gesagt, und daraus hat Georg Friedrich Händel dann ein berühmtes Weihnachtslied geschmiedet, Tochter Zion, freue dich, siehe, dein König kommt zu dir. Und wenn wir genau nachlesen, dann wird von diesem König, der dort kommt, als Gottes Gesandter, als Gottes Bote schon gesagt, dass er dann einmal auf einem Esel in Jerusalem einreiten wird und dann wird gesagt, dass er arm kommen würde. Gott wurde arm, das sagt schon Sacharja. Tochter Zion, freue dich, siehe, dein König kommt zu dir, aber er ist ein armer König. Und tja, als Jesus dann wirklich ankam in der Welt, da hat er genau diese Vorankündigungen erfüllt. Also mehr Armut in den Stunden der Geburt geht ja wohl kaum. Sie haben noch diesen Satz im Ohr aus der Weihnachtsgeschichte, Sie fanden keinen Raum in der Herberge. Und dann landen Sie dort irgendwo in einer Höhle, in einem Stall. Wenn Gott damals eine Wohnungsanzeige aufgegeben hätte, dann hätte die vielleicht folgenden Text haben können. Biete Luxusvilla mit allem Komfort in schönster Lage, suche alte Bretterbude im Nahen Osten, Kriegsschauplatz angenehm. So etwa hätte Gott seine Wohnungssuchanzeige formulieren können. Wer das liest, der reibt sich erstmal die Augen und sagt, das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht sein. Wer macht sowas freiwillig? Wer macht sowas freiwillig raus aus der Traumvilla mit Swimmingpool und rein ins Elendsquartier ohne Licht und Wasser? Wer macht das schon? Aber verstehen Sie, genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Dieser wahnsinnige Umzug hat wirklich stattgefunden. Das ist aktenkundig im Weihnachtsbericht der Bibel. Der allmächtige Gott zieht um aus dem Reichtum in die Armut, aus dem Himmel auf die Erde, aus dem Jenseits ins Diesseits, damals vor 2000 Jahren, gut dokumentiert. Wir müssen uns das immer wieder klar machen. Die Weihnachtsgeschichte ist kein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Die Weihnachtsgeschichte passiert mitten in der harten Welt des Nahen Ostens. Und in diesem Stil geht es dann weiter, nachdem Jesus erstmal da ist. Gott wird arm. Jesus wird geboren in einer geborgten Krippe. Später wird er reisen und predigen in einem geborgten Boot. Er reitet in Jerusalem ein auf einem geborgten Esel. Er feiert das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern in einem geborgten Saal. Und sogar sein Leichnam nach der Kreuzigung wird begraben in einem geborgten Grab. Gott wurde arm. Die Füchse haben Gruben, sagt Jesus mal. Die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester. Aber des Menschen Sohn, damit redet er von sich selbst, hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Aber jetzt müssen wir aufpassen, um nicht an der Oberfläche hängen zu bleiben. Ja, er wurde auf diese Weise arm. Aber die Bibel sagt uns, Paulus sagt uns, seine Armut betraf nicht nur die äußeren Umstände, sondern das ging noch viel weiter. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert für die nächsten 3 Minuten und dann wieder einfacher. Paulus schreibt im Philipperbrief, daraus hatte ich ja auch schon vorgelesen, er entäußerte sich selbst. Er wurde in der äußeren Gestalt als ein Mensch befunden. Und das müssen wir jetzt verstehen, inwiefern Jesus arm wurde. Die Bibel sagt ganz deutlich, für die Zeit, wo er sich hier auf der Erde befand, da tauchte Jesus voll und ganz ein in unsere Welt. Er kam ja aus der Ewigkeit, sagt die Bibel, er kam direkt von Gott. Aber während er hier war, da gab er ganz bestimmte Vorrechte freiwillig auf. Diese völlige Unangefochtenheit, mit der Gott für sich existiert. Diese Erhabenheit über alle Begrenzungen, die Jesus als Gottes Sohn im Himmel natürlich auch genossen hatte. Das ist keine nette Erzählung, das setzt die Bibel als Wirklichkeit voraus. Das gab er auf. Ja, natürlich, nicht alles gab er auf. Man konnte diese Macht an Jesus immer wieder sehen, das blitzte auf, zum Beispiel in seinen Wundern. Wenn Jesus durch ein Machtwort einen hilflos Kranken von einer Sekunde auf die andere heilte. Oder wenn jemand, der schon im Grab lag mehrere Tage und von dem die Leute sagten, er stinkt schon, mit einem Machtwort plötzlich wieder auferweckte. Das war schon sehr göttlich, sehr deutlich erkennbar. Und dass Jesus, wie sogar seine Feinde zugeben mussten, ohne Sünde war. Jesus blieb ja der Sohn Gottes, als er auf dieser Erde war. Er hat gesagt, wer den Vater sehen will, wer Gott den Vater sehen will, der muss mich angucken, ich bin Gott. Also auch als Jesus unsere menschliche Natur annahm, besaß er ja noch immer seine göttliche Natur. Und wenn Sie die Weihnachtslieder sich angucken, dann sehen Sie, dass die Weihnachtslieder versuchen, das nachzubuchstabieren. Auch das eine Lied, das wir vorhin gesungen haben, ja, dass Gott kommt, dass Gott in ein Kind hineinkommt, dass er sich in eine Krippe legt, aber dass er trotzdem Gott bleibt. Achten Sie mal drauf bei den Weihnachtsliedern. Jesus bleibt ja dieselbe Person, die er vorher war. Er bleibt ja Gott. Aber zugleich durchlebt Jesus typische Erfahrungen, die allen Menschen gemeinsam sind. Ein Theologe hat das mal ganz gut formuliert, finde ich. Er hat gesagt, sein Armwerden geschah, jetzt kommt das Zitat, durch Addition, nicht durch Subtraktion. Also dadurch, dass er etwas dazugenommen hat und nicht dadurch, dass er ganz viel abgelegt hat. Er hat nämlich unser Menschsein aufgenommen in seine göttliche Person. So kann man das vielleicht umschreiben. Jesus hörte nicht auf, Gott zu sein, sondern Jesus nahm unser Menschsein auf in seine göttliche Person. Jesus unterwarf sich Missverständnissen. Er konnte verleumdet werden. Er wurde mit Unglauben konfrontiert. Man hat gemeine falsche Anklagen gegen ihn erhoben. Man hat einen Schauprozess gegen ihn geführt. Und Jesus macht Erfahrungen, wie wir sie auch machen. Er wuchs auf, er war erst ein kleiner Junge, dann wurde er größer, er war erschöpft, er brauchte Schlaf, er hatte Hunger, er hatte Durst, er konnte traurig sein und weinen, Mitleid haben mit Menschen, Freude empfinden, er konnte versucht werden, er betete, er litt, er starb. Verstehen Sie, er hat das alles so mitgemacht, wie wir es als Menschen auch erleben. Und dieses Menschlichwerden, dieses Niedrigwerden ging aber weiter. Es ging so weit, dass er dann an diesem Kreuz starb. Und man kann sagen, mit allem Respekt formuliert, Gott wird so arm, dass er sich am Ende selbst verliert. Denn vielleicht haben Sie das schon mal gehört, als Jesus am Kreuz hing, dann rief er in einer bestimmten Situation aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verstehen Sie, das können wir nicht mehr denken. Gott wird Mensch, bleibt Gott, geht ans Kreuz und wird so arm bis dahin, dass er sich selbst verliert und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber jetzt kommt die entscheidende Frage, warum hat er das getan? Und jetzt kommt auch der eigentliche Skandal oder, wenn Sie so wollen, das Anstößige, dass Paulus uns in dieses Geschehen mit reinzieht. So formuliert er es doch. Er sagte, Jesus wurde arm um euretwillen. Um euretwillen, also um unseretwillen. Und Paulus schließt sich da auch mit ein. Gott inszeniert diesen ganzen Vorgang des Armwerdens. Wofür? Für uns. Warum? Das hat Paulus 3 Kapitel vorher schon mal gesagt. Wenn Sie jetzt eine Bibel dabei hätten, müssten Sie einfach nur eine Seite nach vorne schlagen. Und da steht im Kapitel 5, Vers 21, warum Christus das macht. Da steht nämlich, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, also der völlig ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Das klingt kompliziert, aber es ist gar nicht so kompliziert. Es heißt, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Wir haben vorhin gesungen, Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünde. Was heißt das? Das heißt, Jesus nimmt die Schuld weg und Jesus nimmt den Schmutz weg, der mich und sie von Gott trennt. Unseren Unglauben, unsere Gedankenlosigkeit Gott gegenüber, unsere Selbstsucht, unsere Grundhaltung, dass wir Gott einen guten Mann sein lassen, wenn wir schon nichts gegen ihn haben, aber ansonsten unser eigenes Ding machen, dass wir nicht so leben, als ob er unser Gott wäre, sondern wir leben eher so, als ob wir unser Gott wären. Also wir wollen selber entscheiden, wo es lang geht und wir fragen nicht nach Gott, wir ehren ihn auch nicht wirklich, wir holen ihn ab und zu mal aus der Schublade, wenn wir meinen, ihn zu brauchen. Und das ist Gott gegenüber, dem heiligen Gott gegenüber, dem wir alles verdanken, unangemessen. Es ist Schuld. Und Jesus sagt, darum sterbe ich am Kreuz, um diese Schuld, um diesen Schmutz wegzunehmen, den ihr selber nicht abräumen könnt. Man könnte es auch so formulieren. Jesus entsorgt, was in Wahrheit das größte Problem unseres Lebens ist. Das ist uns nicht bewusst als größtes Problem unseres Lebens. Aber er entsorgt, was unser größtes Problem ist und wofür wir die Verantwortung tragen. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir so Gott gegenüber leben, wie wir leben. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir so unserem Mitmenschen gegenüber leben, wie wir leben. Wir sind verantwortlich für unsere Gedanken. Wir sind verantwortlich für unsere Worte. Und Jesus trägt das. Verstehen Sie, das ist die Grundbotschaft. Und Jesus macht das praktisch wie? Indem er unsere Last auf sich lädt. Indem er sich so mit unserer Schuld identifiziert, als ob er selbst sie getan hätte. Das ist seine Aussage, dass in seinem Kommen und in diesem Tod, den er hinnimmt, er wird dann auferstehen, er wird dann die Macht des Todes brechen, aber er wird erstmal diesen grausamen Tod sterben, dass er darin freiwillig die Strafe für die Schuld trägt, die wir auf uns geladen haben. Darin liegt die eigentliche Bedeutung dafür, dass er kommt. Er zieht die Strafe auf sich, die wir verdient hätten. Martin Luther hat dafür ein krasses Bild gefunden. Er hat Jesus verglichen mit einem edlen, reichen Bräutigam. Mit einem reichen Bräutigam, der ein verarmtes und auf die schiefe Bahn geratenes Mädchen heiratet. Und jetzt kommt der Bräutigam plötzlich für alle Schulden auf, die sich in ihrem Leben angesammelt haben, so als hätte er sie selbst verbrochen. Und umgekehrt kommt diese vorher etwas zweifelhafte Frau jetzt in den Genuss seines ganzen Besitzes, so als ob das ihr eigener wäre. Und Luther nennt das fröhlicher Wechsel. Das ist wirklich ein fröhlicher Wechsel. Ein anderer trägt meine Schulden und ich bekomme seinen Reichtum. Luther formuliert das wörtlich so. Ist das nun nicht eine fröhliche Hochzeit, wo der reiche, edle, gerechte Bräutigam Christus das arme, verachtete, unansehnliche Hürlein heiratet? Luther hat immer sehr drastisch gesprochen. Und sie von allem Übel befreit, mit allen Gütern ziert. Und daher ist es unmöglich, dass die Sünden sie noch verdammen, denn sie lassen ja nun auf Christus und sind in ihm verschlungen. Und sie hat nun eine reiche Gerechtigkeit in ihrem Bräutigam. Und genau das sagt Paulus hier. Er sagt, Jesus nimmt meine Armut auf sich. Er wurde arm um meinetwillen und ich bekomme seinen Reichtum. Damit ist endgültig klar, was wirkliche Armut ist und was wirklicher Reichtum ist. Arm sein bedeutet im Letzten, ich bin vor dem heiligen Gott, dem ich mein ganzes Leben verdanke, dem ich auch Rechenschaft schulde, vor dem einmal mein letztes Urteil gesprochen wird. Ich bin vor diesem Gott beladen mit Schuld. Ich bin abgetrennt von der wichtigsten Verbindung meines Lebens. Und deswegen habe ich keine Chance. Deswegen sterbe ich langsam, aber sterbe ich. Und irgendwann werde ich diesen letzten Schritt aus dieser Erde hinausgehen. Und wenn mein Problem bis dahin nicht gelöst ist, wird das Ziel meines Lebens dann das sein, was Jesus Christus Verdammnis genannt hat oder Hölle, die ewige Trennung von Gott. Das ist arm. Und reich, damit wir reich würden, reich bedeutet, ich werde mit diesem Gott versöhnt. Ich höre von diesem Gott, dass er mich angenommen hat, dass er mir alle meine Schuld vergibt, dass er von Stund an seine schützende Hand über mein Leben halten wird, dass ich bei ihm für immer geborgen sein darf, dass er mir nicht alle meine Probleme abnimmt, aber dass er mir hilft, durch all meine schwierigen Phasen durchzukommen, dass er mich bewahrt, dass er mir Wohnrecht gibt im Himmel in seinem ewigen Reich und die Garantie des ewigen Lebens. Verstehen Sie, das ist reich. Und damit kommen wir zum Schluss zwangsläufig zum dritten Leitsatz über unser Thema Arm und Reich. Erstens hatten wir gesehen, viele Reiche sind arm. Am Ende hatten wir gesehen, aller Reichtum endet irgendwann in Armut. Dann hatten wir zweitens festgehalten, Gott wurde arm für uns. Und der Höhepunkt dieser Armut war, dass er am Kreuz unsere Schuld auf sich gezogen hat und dann die Gültigkeit dessen endgültig dokumentiert hat durch seine Auferstehung. Nicht mal 48 Stunden danach. Und jetzt kommt das Dritte. Und das ist das Entscheidende. Nur Arme werden reich. Das ist das Dritte. Nur Arme werden reich. Das heißt, nur solche Leute, die ihre Armut Gott gegenüber einsehen und zugeben, nur die bekommen seine Vergebung geschenkt. Nur Arme werden reich. Man könnte auch sagen, nur Schuldige werden begnadigt. Beziehungsweise solche Leute, die sich als schuldig bekennen. Wissen Sie, was die berühmteste Rede von Jesus war? Die Bergpredigt. Und wissen Sie, was der erste Satz der Bergpredigt ist? Da sagt Jesus, selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und damit wir das richtig verstehen und da nicht so ein Armutsideal draus ableiten, erklärt Jesus noch genauer, wer diese Armen sind. Er sagt, selig sind die geistlich Armen. Das haben Leute falsch verstanden, haben gesagt, selig sind die weniger Intellektuellen. Aber da steht nicht geistig arm, sondern da steht die geistlich arm. Und das bedeutet, selig sind diejenigen, die ihre ganze Armut vor Gott erkennen. Selig sind diejenigen, die kapiert haben, dass sie vor Gott mit einer roten Liste dastehen, die sie nicht selber abtragen können, mit einer offenen Rechnung, mit einer unvergebenen Schuld, dass ihr Leben vor Gott im Grunde genommen in einer höchst prekären Situation sich befindet, weil sie Gottes Urteil nicht standhalten können. Das meint, selig sind die geistlich Armen, die das zugeben, die das kapieren, auf Deutsch gesagt, ihre Bedürftigkeit einsehen und die Gott ihre leeren Hände hinhalten und sagen, Herr, ich kann nichts mehr vorwenden zu meiner Entschuldigung. Ich kann nur noch um Gnade bitten. Und jetzt verstehen wir auch, warum Paulus diesen Vers, also unseren Leitvers hier, 2. Korinther 8, Vers 9, mit dieser Formulierung beginnt. Er schreibt den Christen in Korinth, ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, ihr habt begriffen, dass Gottes wichtigstes Weihnachtsgeschenk für euch seine Gnade ist. Und Gnade ist nicht irgendeine wolkige theologische Formel, sondern Gnade heißt ganz konkret, Gott schenkt uns, was wir nicht verdient haben. Gott gibt uns gratis, was wir niemals erarbeiten könnten. Was wir aber am dringendsten brauchen, nämlich seine Gnade. Das Wort seiner Vergebung, dass er sagt, hey, du darfst reinkommen. Ich vergebe dir. Ich weiß, dass du für deine Schuld nicht selber aufkommen kannst, aber deswegen bin ich ja Mensch geworden. Und ich spreche dich frei, wenn du nur zugibst, dass du meine Gnade und meine Vergebung brauchst. Gnade bedeutet, dass Jesus, wie der Bräutigam in Luthers Bild, für meine Schulden aufkommt. Und deswegen sagt Paulus zu den Christen, ihr kennt das. Ihr habt das eingesehen, damals, als ihr Christen wurdet, als ihr euch bekehrt habt. Ihr habt zugegeben, dass ihr so vor Gott dasteht. Und weil ihr das kennt, wisst ihr es jetzt von ganzem Herzen zu schätzen, dass Gott um euretwillen arm wurde. Arm bis zum Tod am Kreuz. Nur Arme werden reich. Nur Arme halten Gott ihre leeren Hände hin. Haben sie es schon mal so gemacht? Verstehen Sie, das ist die Schlüsselfrage, an der sich entscheidet, ob wir Weihnachten wirklich feiern mit Jesus. Das hängt daran, ob wir in diesem Sinne arm werden. Und ich sage Ihnen, ich führe viele, viele Gespräche mit Menschen und das ist eine große Not. Und ich denke, das war zu allen Zeiten so, dass viele Zeitgenossen Jesus einfach nett finden oder bewundernswert oder beeindruckend. Und Weihnachten gönnt man sich dann eben ein paar Gedanken mehr über Jesus und will sich ein bisschen mehr ein Vorbild an ihm nehmen. Aber das ändert nicht wirklich etwas an unserem Leben. Neulich stieß ich auf einen interessanten Artikel über den berühmten Sänger Leonard Cohen. Vielleicht sind ja einige Fans von Cohen auch hier unter uns. Leonard Cohen blieb bis zu seinem Tod vor 3 Jahren ein überzeugter religiöser Jude. Und trotzdem beschäftigte Cohen sich gerade in den letzten Jahren ganz viel mit Jesus, obwohl das Judentum Jesus ja nicht als Sohn Gottes anerkennen will, trotz seiner Auferstehung. Und als dann sein Freund Bob Dylan 1979 zum Christentum konvertierte, was immer das damals bedeutete, brachte das Leonard Cohens Welt ins Wanken. Und er hat damals gesagt, ich verstehe das nicht. Wieso entscheidet sich Dylan zu einem so späten Zeitpunkt für Jesus? Die ganze Jesus-Sache verstehe ich nicht. Aber er fühlte sich trotzdem immer irgendwie zu diesem Jesus hingezogen. Er kam von den biblischen Texten nicht weg. Leonard Cohen hat einmal gesagt, die Persönlichkeit dieses Mannes hat mich tief berührt. Und in einem anderen Zusammenhang sagt er, er ist vielleicht der prächtigste Kerl, der je auf Erden gelebt hat. Der je auf Erden herumgelaufen ist, hat er sogar gesagt. Und in seiner letzten CD-Veröffentlichung vor seinem Tod hebt Leonard Cohen nochmal besonders Jesus hervor. In dichterischer Sprache. Und er sagt, ich sitze jede Nacht mit ihm zusammen. Und er wünscht sich, wie er das nennt, ein Abkommen zwischen deiner Liebe und der meinen. Ein Abkommen zwischen der Liebe Jesu und der Liebe Leonard Cohens. Das ist dichterische Sprache. Und wir schauen ja nicht in sein Herz. Aber ich fürchte, darin verbirgt sich ein tragischer Irrtum. Eine allgemeine Anerkennung und Bewunderung für Jesus. Aber wir Menschen sind nicht in der Position, mit Jesus gewissermaßen ein Abkommen auf Augenhöhe zu treffen. Verstehen Sie, es hilft uns nichts, anerkennende Worte für Jesus zu finden, solange wir nicht einsehen, dass wir was von ihm brauchen? Gnade. Und diese Gnade mit Jesus, die bekommen wir nicht durch ein Abkommen. Die bekommen wir nicht dadurch, so als hätten wir noch eine gewisse Verhandlungsmasse im Köcher. Als könnten wir noch so ein paar gute Taten vorbringen oder so ein bisschen anständiges Leben. Oder 3 Kirchenbesuche oder so. Sondern diese Gnade von Jesus, die bekommen wir nur durch Kapitulation. Und dann erst werden wir aus tiefstem Herzen dankbar dafür, dass er um unseretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Nur Arme werden reich, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Damit stehen wir am Ende unserer Reise nochmal vor der gleichen Frage, mit der wir begonnen hatten. Welchen Reichtum streben Sie an? Oder anders gefragt, wo wollen Sie hin? Wo wollen Sie hin mit diesem einen Leben, das Gott Ihnen geschenkt hat? Wo wollen Sie damit hin? Was ist das Ziel? Von Gottes Seite aus ist die Sache klar. Er hat ihnen dieses kostbare Leben geschenkt mit dem großen Ziel, dass sie ihn kennenlernen, dass sie ihn lieben lernen, dass sie für ihn leben und dass sie sich von ihm mit seiner Gnade beschenken lassen. Tja, und dann ist so viel dazwischen gekommen. Natürlich, wir wurden reingeboren in eine Menschheit, die sich längst von Gott abgewandt hatte, aber wir haben auch mitgemacht, wir haben selber mitgemacht, wir können uns nicht rausreden. Doch Gott hat nicht aufgegeben. Gott hat sie nicht aufgegeben. Und er hat dafür diesen hohen Preis bezahlt. Jesus wurde arm für uns, um euretwillen, damit ihr durch seine Armut, durch seinen Tod am Kreuz reich würdet. Am Ende bleibt die Frage, ja, vielleicht kann man das so formulieren, am Ende bleibt die Frage, ob sie schon arm genug sind, um ihre Hände nach dieser Gnade, nach Gottes Vergebung auszustrecken. Um Jesus das einfach zu sagen in einem Gebet. Er hat ja gesagt, dass er uns hört. Egal wo wir sind, wir müssen dazu nicht in einer Kirche sitzen. Dass wir ihm das einfach sagen. Ich sehe es ein, dass ich deine Gnade brauche. Ich sehe es ein, dass ich mit meinem Leben vor deinem Anspruch nicht bestehen kann. Aber ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich danke dir, dass du diese krasse Armut bis hin zum Tod am Kreuz auf dich genommen hast, um mich zu retten. Und jetzt bitte rette mich. Vergib mir alle meine Schuld Und von heute an soll dir mein Leben gehören. Wir haben heute von einigen Managern gehört, die sich in ihrem Reichtum verstrickt haben. Ich schließe deshalb mit dem persönlichen Bekenntnis eines Managers, der trotz allen Erfolgs glasklar erkannt hat, dass er alles Gott verdankt. Der trotz seiner Berühmtheit begriffen hat, dass er vor Gottes Thron als ein Armer dasteht. Der völlig auf diese Gnade, auf diese Vergebung angewiesen ist, die Jesus durch sein Kreuz und seine Auferstehung für uns möglich gemacht hat. Heinz-Horst Deichmann dirigierte einen weltweit aufgestellten Konzern und heute führt sein Sohn das fort, der ist auch Christ. Aber Heinz-Horst Deichmann machte immer wieder deutlich, mein Leben soll Jesus dienen. Er hat das in vielen Interviews gesagt, sodass die Sächsische Zeitung einmal über ihn schrieb unter dem Titel Schuhhändler, Milliardär und Missionar. Mit 77 Jahren, als er also schon auf einen großen Teil seines Lebens zurückblicken konnte, mit 77 wurde Deichmann vom Manager-Magazin in die Hall of Fame aufgenommen. Also das war eine große Ehrung für besondere wirtschaftliche Erfolge. Und dann hielt er seine Dankesrede, wie das üblich ist, dankte vielen Freunden, die ihn gefördert hatten, seiner Familie. Und der letzte Dank wurde dann so formuliert. Darüber hinaus weiß ich mich jedoch dem in Dankbarkeit verpflichtet, der seine Jünger, also meint er Jesus hier, weiß ich mich dem in Dankbarkeit verpflichtet, der seine Jünger nach ihrer Rückkehr von einer erfolgreichen Missionsreise so begrüßte. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Also darüber freut euch nicht, dass ihr Erfolg hattet. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, dass ihr einen Platz im Himmel bei Gott habt. Mehr Reichtum geht nicht. Für Deichmann nicht und für sie auch nicht. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.